Think, Learn, Innovate. Der Überwegs Deep Dive.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Deep Dive hier im Überwegs in Hannover. Und vielleicht kurz zum Modus. Ich habe immer einen Gast hier. Ich bin Malte Schlumbohm und der sagt dann was passend zum Thema Think, Learn, Innovate, zum Motto hier im Überwegs. Und ich nehme da auch ein bisschen die Rolle von Ihnen zu Hause ein, denn auch ich habe wenig Ahnung von dem Thema. Und heute Think, Learn, Innovate. Ich glaube, da kann unser Gast direkt was zu sagen. Sebastian Gahn. Moin.
Moin. Schönen guten Tag.
Du bist zertifizierter Facilitator zum Thema Lego Serious Play. Was ist das?
Ja, gute Frage, weil natürlich lang und breit zu beantwortende Frage. Certified Facilitator klingt erstmal total super. Du kannst bei Lego und bei Serious Play auch noch das Registered Trademark hinten mitsprechen. Dann ist so das ganze Wichtige erstmal gesagt. Die zwei Killerfragen sind aber immer, was kann ich damit tun und was kommt am Ende eigentlich konkret für mich dabei raus? Und das sind beides Fragen, die super schwer zu beantworten sind, weil Lego Serious Play einfach ein sehr schönes Tool und ein sehr schöner Prozess ist, um eben mit Problemen umzugehen, die in einem Möglichkeitsraum stattfinden. Und diesen Möglichkeitsraum kann man dann eben sehr schön erforschen, nach einem vorgegebenen Ablauf erforschen. Und das Wissen, was man eigentlich hat, was man sich aber vielleicht noch gar nicht so bewusst gemacht hat, vor allen Dingen in der Gruppe, das kommt durch Lego Serious Play dann sehr schön an den Tag.
Im Zusammenhang mit Lego Serious Play habe ich jetzt zum ersten Mal den Satz gehört, damit kann man wirklich alle Probleme lösen. Würdest du sagen, das stimmt?
Ja, man kann alle Probleme lösen, die eben so unsichere Möglichkeiten mit sich bringen. Also wenn du mir jetzt sagst, du möchtest gerne jeden Morgen 10 Minuten früher aus dem Haus kommen, dann würde ich sagen, ist Lego Serious Play nicht zwingend die richtige Methode im Business-Kontext. Wenn du sagst, du möchtest ein Vertriebsziel von 2% mehr Umsatz verwirklichen, ist es auch nicht die richtige Methode. Da gibt es, glaube ich, dann wirklich Experten, die sich eben mit den Abläufen, mit den festen Abläufen, die dahinter stehen, gut auskennen und die optimieren können. Wenn du aber sagst, du möchtest das perfekte Interview führen, dann gibt es da so viele Faktoren, so viele Möglichkeiten, einen ganzen Raum eben, dass ich sagen würde, das wäre zum Beispiel was, was man bestimmt mit Lego Serious Play sich mal angucken könnte.
Das heißt, wir reden eher über so strukturorganisatorisches.
Ja, über Visionen, über Strategien, über unsichere Prozesse, die sich auch jedes Mal neu gestalten. Also komplex ist eigentlich das Stichwort, was da sehr, sehr schön reinspielt, eben im Gegensatz zu kompliziert. Also wenn du einen komplizierten Ablauf hast, dann weißt du, der ist immer gleich. So schwer das manchmal auch sein mag, aber es gibt immer die gleichen Schritte und die bauen auch aufeinander auf. Bei komplexen Geschichten ist es eben so, bestes Beispiel eigentlich immer Kindererziehung. Du kannst das erste Kind so toll erzogen haben oder so sehr verzogen haben, wie es eben ist. Aber das zweite Kind wird immer anders sein, weil eben so viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen und Reaktionsmöglichkeiten eben da sind, dass man das nie berechnen kann, wie ist jetzt genau der Outcome einer Situation. Und für solche Prozesse eignet sich Lego Serious Play halt sehr schön.
Komplexität ist gerade, glaube ich, in unserem Gespräch direkt ein Thema geworden. Wollen wir es erstmal einfach machen? Lego Serious Play, das steckt ja im Grunde schon im Namen drin. Es geht um Lego, es geht wirklich auch um die Lego-Steine, ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Und es geht um ein bestimmtes Set tatsächlich auch an Lego-Steinen. Also Lego als Firma hat für Serious Play tatsächlich eigene Sets rausgebracht. Das ist auch immer ein schönes Abschreckungsmoment, wenn man sich mal anguckt, wie viel die kosten. Das große Set ist tatsächlich irgendwo bei 700 Euro angesiedelt. Das macht aber Sinn, denn was da nicht drin ist, sind Steine, mit denen du schon Assoziationen hast. Ich erlebe das oft, dass Kunden dann sagen, ja, wir haben da mal mit einem Berater oder in einem Workshop, haben wir mal was mit Lego gebaut und zeigen mir dann auch Bilder. Und dann sind da oft Figuren wie Darth Vader oder ein Polizist, was eben so in der Lego-Welt vorhanden ist, Superhelden aus der Marvel-Welt, wo Lego Lizenzen hat und so weiter und so fort. Und da ist eben das Problem, dass du natürlich schon sehr feste Zuschreibungen hast. Also wenn du zum Beispiel an Arbeitsprozessen arbeiten möchtest mit Lego Serious Play, dann kommt es oft vor, dass die Leute eben irgendwie ihren Chef oder ihren Vorgesetzten visualisieren. Und wenn sie dann Darth Vader da haben und gerade keine gute Meinung von ihrem Vorgesetzten haben, dann nehmen sie diese Figur und alle Zuschreibungen, die sie haben an diesen Filmbösewicht, gehen eben dann auf diesen Chef über. bei Lego Serious Play, bei diesem festen Set, gibt es solche Sachen nicht. Und das ist sehr wichtig, dass man eben die Assoziationen und die Geschichten dahinter selber aus den Leuten rausholt. Und das ist eigentlich auch das große Geheimnis. Es geht nicht so sehr um Lego und um die Steine. Die sind tatsächlich ein Tool, was Sachen freisetzt. Es geht ums Geschichtenerzählen und um eine gemeinsame Sprache und um eine Möglichkeit, dieses Wissen, was man eben hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, das zu visualisieren und so ein bisschen auch aus sich selbst rauszukitzeln.
Serious Play, das heißt ja ernstes Spiel oder ernstes Spielen. Ist das denn was Dynamisches oder baut man Modelle, vielleicht eine Hierarchie in einem festen statischen Modell oder macht man das fließend mit bewegenden Figuren?
Es ist schon ein statisches Modell, man macht es aber in sehr vielen Einzelschritten, dass eine Dynamik innerhalb des Modells, was man baut, in der Landschaft, die man baut. Also ja. In Lego Serious Play spricht man dann von Landscapes, die entwickelt werden. Das ist dann schon so, dass man auch aus verschiedenen Perspektiven immer wieder neue Fragestellungen bearbeitet. Also man könnte, um mal das Beispiel des Interviews nochmal rauszuholen, ja. das könntest du aus deiner Perspektive als Interviewender, könntest du sagen, was ist das perfekte Interview und würdest da etwas bauen, würdest aber auch die Perspektive wechseln und sagen, was muss eigentlich das Interviewerlebnis für den Interviewten sein an der Stelle und als dritte Perspektive sicherlich auch der Zuhörer, sodass du dann das mischen würdest und dadurch auch so eine gewisse Dynamik entsteht, weil natürlich ist es nicht abgeschlossen. Wenn dir beim Bauen des Erlebnisses für den Zuhörer etwas einfällt, was für dich als Interviewenden wichtig ist, baust du es natürlich noch dazu. Also so hast du ein dynamisches Modell, was sich immer weiterentwickelt, was verschiedene Perspektiven vereint. Und dann, wenn man es in der Gruppe macht, dreht man auch einen Film, aber jetzt nicht so Stop-Motion-mäßig, sondern wirklich einen Film, um einfach diese Geschichten, die jeder erzählt hat, diese Storytelling-Komponente, um die auch wirklich verbalisiert und mit Bildern vom Modell dann dabei zu haben und als Protokoll auch für sich zu haben.
Das heißt, du arbeitest auch mit Gruppen daran. Es geht nicht darum, dass ein Einzelner sich ein Modell für zum Beispiel das perfekte Interview zusammenbaut, sondern dann hat man im besten Fall auch die verschiedenen Teilnehmer und jeder bringt seinen Aspekt mit da rein.
Genau, also man kann es bis zu 8 Leute, würde ich jetzt sagen, bis zu 8 Leute sind eine gute Gruppengröße. Man kann das auch mit mehr Leuten machen, dann würde ich aber einen zweiten Facilitator immer empfehlen. Und auch eine Aufteilung der Gruppe, weil also wirklich als Grundregel jeder baut und jeder erzählt. Und dieses Erzählen zu jeder Runde kann bei 8 Leuten dann natürlich schon einen ordentlichen Zeitslot in Anspruch nehmen. Und wenn du dir das jetzt mit 16 Leuten an einem Tisch vorstellst, dann wird das zu viel und dann wird es auch zu lang insgesamt. Man kann bei Lego Serious Play, wenn man wirklich den Prozess insgesamt durchgeht, es sind so 8 bis 10 Schritte, je nachdem, wie man das jetzt granular aufschlüsseln möchte, kann man von einem Tagesworkshop immer ausgehen, wirklich um eine Problemstellung sich zu betrachten.
Was sind das für Schritte? Welche gehst du da durch, wenn du solche Probleme oder Lösungen entwickelst?
Also du fängst wirklich immer mit einem Warm-up an, auch mit Leuten, die das schon gemacht haben. Es empfiehlt sich immer, ein Warm-up zu machen, um mit den Steinen erstmal ein bisschen warm zu werden, um mal gebaut zu haben. Und dann ist der wichtigste Schritt, und das ist auch das, wo viele Leute erstmal so ein kleines Störgefühl haben, weil es erstmal mehr Play als Serious ist, ist, dass die Leute lernen, Metaphern zu bauen und sich davon zu lösen, ein Haus mit Lego bauen zu wollen oder wirklich einen Vorgang visualisieren zu wollen. Ich springe wieder aufs Interview, wenn wir zum Beispiel sagen, dass du sagst, bei einem Interview wäre Erkenntnisgewinn etwas total Wichtiges, dann wäre es jetzt super spannend, wie du Erkenntnisgewinn baust. Und es geht. Also es ist tatsächlich, das ist so einer der wichtigsten ersten Schritte, dass die Leute verstehen, ich kann hier auch so einen 2x4 Stein nehmen und wenn ich jetzt sage, das ist eine Erkenntnis und ich stelle daneben eine Figur mit einer Lupe, was auch immer, dann ist das Erkenntnisgewinn. Und wenn ich das erzähle und dann sage, was Erkenntnisgewinn für mich bedeutet und weshalb ich glaube, dass es wichtig ist für ein Interview, dann wird es für die anderen klar und dann entwickelt sich halt auch in der Gruppe so eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Bewusstsein für das Ganze. Und es ist natürlich, und dann sind wir bei ganz klaren Design Thinking Grundlagen, es geht dann auch darauf, auf die Ideen anderer aufzubauen. Und deswegen, was du gefragt hast, einzeln oder Gruppe, deswegen macht Gruppe da sehr viel mehr Sinn, weil es sich eben auch dann immer gegenseitig befruchtet. Wenn man dann diesen Schritt hat und die Leute Metaphern bauen, dann geht es wirklich in dieses Landscape und dann werden Modelle gebaut zum Thema und dann fängt man auch die Skeptiker, die am Anfang dann eher so, warum baue ich denn jetzt hier Spaß oder Erkenntnis oder warum visualisiere ich denn jetzt Gewinn nicht mehr mit einer Truhe voller Goldstücke? Warum muss ich das denn jetzt so erzählen? Dann gewinnt man die auch zurück und dann merken die, ah, okay, hier entsteht wirklich was Eigenes. Und einer der wichtigsten Schritte ist dann, dass diese einzelnen Modelle, die gebaut werden, in ein gemeinsames überführt werden. Und das ist ein ganz spannender Moment für den Workshop. Das ist auch so ein bisschen Klimax nach so 4 Stunden von 8 Stunden, wo das überführt wird und wo die Leute dann merken, okay, wir haben hier jetzt wirklich eine gemeinsame Vision entwickelt.
Warum muss man denn diesen Schritt zurück machen, dass man von den Assoziationen weggeht? Weil, so wie ich das kenne, ich glaube, in der Verhaltenstherapie ist das so, auf jeden Fall in der Psychologie, dass man mit Playmobil arbeitet und da verschiedene Charaktere, zum Beispiel die Prinzessin hat oder den König, die dann wirklich Sachen symbolisieren. Warum geht man da ganz bewusst den Schritt zurück und sagt, Assoziationen sind nicht erwünscht?
Es ist tatsächlich das Storytelling, was dann hier eine größere okay. Hilfe ist einfach. Ich kann es dir jetzt aus der Psychologie nicht zu 100%ig auflösen. Ich denke, da ist es aber eher wichtig, dass man diese festen Assoziationen hat, um bei sich zu erkennen, auf diese Erkenntnis zu kommen. Okay, das ist bei mir jetzt auch so. Ich verhalte mich wie Prinzessin, König, Polizist, was auch immer. Genau da wollen wir ja von weg, weil dann kommst du nicht zu dem Erkenntnisgewinn des Neuen, sondern siehst eigentlich, wie du es gerade machst. Kann auch hilfreich sein. Also möchte ich im B2B-Kontext gar nicht ausschließen, dass es ab und zu auch erstmal einer kleinen Psychotherapie bedarf. Aber bei Lego geht es dann wirklich eher darum, dieses vorhandene Wissen, es ist so ein Unlock-Prozess, es wird freigeschaltet eigentlich. Und dafür ist es sehr wichtig, nicht auf das zurückzufallen, was immer da war. Wobei es auch spannend sein kann, dann darauf zu achten, welche Sprache in diesem Storytelling vorherrscht. Also es gibt dann so eine Corporate Language öfters. Also wenn man merkt, da sind ganz viele militärische Begriffe drin, merkst du auch, dass das noch sehr hierarchisch abläuft in der Gruppe.
Ja.
Solche Sachen kommen dann auch gerne mal raus, so nebenbei quasi.
Ja. Wie hat das bei dir angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast? In unserem Kontext ist das gerade meine erste Begegnung mit Lego Serious Play, aber für dich muss es das ja auch gegeben haben.
Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, da war es noch nicht so ganz gehypt und es lag noch bei Lego selbst. Es ist ein ganz spannender Prozess auch, den Lego mit dieser Methode gemacht hat. Der ist intern entwickelt worden, tatsächlich von oben bei Lego auch vorgegeben, wo es dann hieß, wir entwickeln hier unheimlich kreative Spielzeuge im besten Fall, aber die Prozesse, mit denen wir das machen, sind so überhaupt gar nicht kreativ und die Abläufe, die wir haben, sind sehr eingefahren. Und so entstand das dann eigentlich, dass man gemeinsam mit einer Uni in der Schweiz angefangen hat, nach neuen Prozessen zu suchen und da gerne auch diese Lego-Steine einfach mal auf den Tisch geworfen hat. Und dann ist erstmal das passiert, was ich vorhin auch so ein bisschen beschrieben habe. Eigentlich waren die nur ein besserer Ersatz für Post-its. Also es sind die gleichen Workshops entstanden, wie sie auch mit Post-its an der Wand entstehen. Es wurde gesagt, so das ist das, das ist das. Und es war mehr ein Prototyping. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich will auch gar nicht sagen, dass man mit Lego nicht prototypen darf. Es ist dann nur kein Lego Serious Play. Und dann bei Lego war es ein Prozess über fast 10 Jahre, der da so hin und her. Es sind Leute aus dem Education-Segment mit reingekommen, die da sehr bei der Entwicklung weitergeholfen haben. Und diese 8 bis 10 Schritte wurden immer fester und immer klarer und es wurde immer deutlicher, was da die Vorteile sind und wie man damit arbeiten sollte. Und dann hat Lego natürlich, ist ja ein Unternehmen, versucht damit Geld zu verdienen. Man hat das über Lizenzierung versucht, über eigene Lehrgänge, alles Mögliche war da so ein Versuchen da. Hat alles nicht wirklich gefruchtet. Es ist mittlerweile Open Source, also dieses Certified Facilitator. Ja. Das machen halt wirklich welche und es ist nicht geschützt. Man sollte es, wenn man es ins Auge fasst, und ich würde sehr empfehlen, es ins Auge zu fassen, bei Leuten machen, die damals noch in der Entwicklung mit dabei waren, die wirklich in, das ist dann die Master Facilitator Gruppe, die es da noch gibt, die da noch aktiv sind. Aber so bin ich das erste Mal wirklich über Lego, über Veröffentlichungen von Lego drauf gestoßen. Hab das dann im Hinterkopf gehabt. Wir haben uns mal Sets angeguckt, was kann man damit machen. Haben dann aber auch wirklich schnell gemerkt, okay, wenn man über diesen Prozess des Prototypings und dieses netten Ersatzes von Post-its hinaus will, dann muss man sich da intensiver mit beschäftigen und dann muss man auch wirklich den Prozess kennen.
Und wie wird man dann zum Facilitator ausgebildet?
Ich persönlich war 3 Tage am Stück bei einer Agentur in Hamburg und habe dann 3 Tage lang wirklich intensivst quasi Lego gebaut. Und das ist gut, das selber mal gemacht zu haben, weil dann merkt man auch, was man den Leuten zumutet. Es kommen ganz viele morgens in den Workshop und sind erstmal so total, ach Mensch, ein Tag Lego spielen, das ist ja eine schöne Abwechslung. Und wenn man die dann irgendwie so nach dem letzten Modul, wenn man sagt, so, das ist jetzt das letzte Modul, was ihr heute bauen müsst, das letzte Modell, was ihr heute mal in Angriff nimmt, dann ist das auch wirklich ein Durchatmen und ein Durchschnaufen, weil alle gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht nur Lego-Bauen gewesen, sondern wir haben uns hier wirklich intensiv Gedanken gemacht und Lego hat uns einfach nur geholfen, vielleicht so ein bisschen aufs nächste Level zu kommen an der Stelle.
Wie ist denn so das Feedback, wenn du so eine Gruppe hattest und die Modelle gebaut haben und dann Problemlösungsstrategien entwickelt haben? Kannst du denen weiterhelfen oder sagen die, jetzt stehen wir irgendwie vor noch mehr Problemen?
Man sollte sich in jedem Fall bewusst machen, dass Lego Series Play eine Methode ist, die man am Anfang von Innovationsprozessen, ja, Strategieprozessen, Change-Prozessen, you name it, nutzen sollte. Weil, das hatte ich ja gesagt, es macht eher diesen Möglichkeitsraum auf. Es ist nicht so, dass du da rausgehst und die To-Do-Liste und den festen Plan hast, die Agenda für die nächsten 10 Monate oder das Vertriebschart, so wollen wir es jetzt machen, ein Organigramm, was auch immer. Du hast aber eben die gemeinsame Sprache und die gemeinsame Vorstellung von dem, was passieren soll. Und ich würde, und so machen wir das auch, ich würde immer noch einen Anschlussworkshop empfehlen, in dem man dann wirklich nochmal, nachdem es durchgesackt ist, auch gerne zeitnah sich nochmal anguckt, was können wir jetzt konkret ableiten. Es gibt zwar in diesen 10 Schritten, gibt es am Ende etwas, das nennt sich Simple Guiding Principles. Da baust du nochmal so ein kleines Lego-Modell und sagst so, das ist das, was ich ab morgen eigentlich in 5 Minuten pro Tag umsetzen kann von dem, was wir heute besprochen haben. Das ist aber natürlich nur einfach ein Anfang. Das ist einfach was dich nochmal positiv bestärkt und du gehst mit einem guten Gefühl raus. Man sollte mit den Ergebnissen auf jeden Fall weiterarbeiten, das ist wichtig.
Was sind das denn in der Regel für Probleme, mit denen man darauf zugeht? Sind das so Sachen, die man täglich verändern kann oder steht da am Ende die ganz große Vision, mittelfristige Projekte?
Es ist up to you. Also es ist wirklich die Frage, mit welcher Problemstellung du rangehst. Also das mit dem Interview meine ich ernst. Da hättest du bestimmt was, wo du am Ende sagen kannst, so okay, da habe ich schöne Ansatzpunkte, die ich jetzt irgendwie in meine Vorbereitung auf Interviews nutzen kann. Das wäre ein relativ geschlossenes Problem fast schon. Wenn du jetzt aber sagst, so okay, wir brauchen die Firmenstrategie, wir brauchen eine Employer-Branding-Strategie, wir brauchen eine Strategie für den digitalen Unterricht in Corona-Zeiten. Da hast du natürlich dann nicht die wirklich konkreten Lösungen, sondern eher Ansätze, mit denen du weiterarbeiten kannst.
Ich würde gerne nochmal auf diese 8 bis 10 Schritte eingehen. Was machst du da genau? Wie ist das denn aufgesplittet?
Also der Vormittag, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir fangen morgens an, der Vormittag ist tatsächlich Warm-up und das Bauen dieser Landschaft gemeinsam, erstmal am eigenen Modell, dann dieses gemeinsame Modell. Das sind wirklich so die ersten 4 Stunden und das ist auch, wenn man einen Split machen möchte in diesen 8 bis 10 Modulen, wäre es etwas, wo man danach sagen kann, okay, wir haben eine gemeinsame Vision entwickelt, hier können wir auch erstmal stoppen. Was die Serious Play Methode aber eigentlich stark macht und was dann am Nachmittag passiert, ist, dass du hast ja einen Entwicklungshorizont gebaut. Und du kannst jetzt den Entwicklungshorizont, du bist jetzt 2, 3 Jahre in der Zukunft, kannst du ja sagen, also ich führe jetzt, ne, im Interview, ich führe 2022 das perfekte Interview, dann hast du dich daran abgearbeitet. Dann ist jetzt aber die Frage, was kannst du heute schon dafür tun, um das zu erreichen? Und das macht's eigentlich spannend, weil dann bist du in der Jetztzeit und kannst wirklich jetzt aus einem strategischen Standpunkt dich daran abarbeiten. Tatsächlich ist es, du entwickelst dafür ein Szenario. Du schreibst, wird dann als Headline mal so an die Wand geschrieben. Jeder kann Szenarios da einbringen. Und es ist leider nie passiert, dass jemand mal hingeschrieben hat, wir werden von einer weltweiten Pandemie getroffen.
Ja.
Das wäre wirklich, also im Nachhinein denke ich so, es wurde immer gelacht, wenn solche großen Szenarien dann irgendwie da dran geschrieben worden sind. Also wenn es dann um Employer Branding ging, wenn dann jemand gesagt hat, so ja, wir werden Probleme in unserer Demokratie kriegen und irgendwie solche Geschichten, dann war immer so, viel zu groß, viel zu groß. Es wäre wirklich spannend gewesen, wenn mal jemand gesagt hätte, so okay, wie können wir diese Strategie denn in Zeiten einer weltweiten Pandemie mit Lockdowns etc. etc. umsetzen? Weil da wäre jedes Modell, jedes positive Zukunftsmodell natürlich sehr ins Wanken gekommen. Und das ist genau das Spannende, dass du eigentlich das direkt wieder einreißt auch und oder einreißen kannst, was du dir da am Vormittag Positives alles ausgemalt und erträumt hast. Dann zu sagen, okay, wenn wir das jetzt aber mal einem Realitätscheck unterziehen, aus der Jetzt-Perspektive, gar nicht irgendwie Zukunft, sondern wenn wir jetzt wirklich darauf hinarbeiten sollen, wie müssen wir denn hier die einzelnen Faktoren verschieben? Und das ist noch so ein Zwischenschritt, den ich noch nicht erwähnt hatte. Man positioniert dann eben um dieses gemeinsame Modell rum, positioniert man auch eben Einflussfaktoren aus dem Umfeld, also Wettbewerber, andere Mitarbeiter, was auch immer da eine Rolle spielen kann. Das wird um dieses Modell rumplatziert und dann auch geguckt, was ist näher dran an dem, was wir vorhaben, was ist davon weiter weg. Und auch das bewegt sich unheimlich, wenn du dir dieses Szenario dann anguckst. Also das ist eigentlich die große Stärke und das Abstrakte dann auch wirklich. Da bist du eigentlich raus aus Lego, da baust du auch nicht mehr wirklich, sondern da wird wirklich dann eher strategisch gearbeitet. Okay, was nehmen wir raus, was müssen wir ändern und was müssen wir vielleicht auch jetzt dazu bauen, wenn wir sagen, wir wollen das wirklich in 2 Jahren erreichen und wir merken jetzt aber, okay, das war ein schöner Traum, aber was können wir denn jetzt für Schritte noch hier einbauen, damit das auch Realität wird? Und dann entwickelt es Stärken, die sonst, glaube ich, auch wenig Tools haben.
Korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber wenn ich das richtig verstehe, dann baut man erstmal ein großes Modell, das dann um Variablen der einzelnen Personen, die daran mitarbeiten, entweder persönliche Sachen oder, wie du es gerade angesprochen hast, Pandemie, erweitert werden oder wo es dann nochmal eingerissen wird. Wie wichtig ist es denn dann, dass es haptisch ist? Weil ich glaube, bei zum Beispiel Post-its hattest du angesprochen, die könnte man abreißen, aber so visuell wird es dann nicht so wirklich möglich, das dann darzustellen. Aber bei Lego Serious Play, dadurch, dass es haptisch ist, theoretisch ja schon.
Also ich glaube, die Haptik hat 2 ganz große Vorteile. Erstmal gibt es viele Sachen, die im Kopf bleiben, wenn dieses Storytelling dazu kommt. Also wenn ich dir, ich erzähle es in jedem Workshop, aber es ist einfach auch war ein schönes Modell. Ich durfte als Teilnehmer durch jemanden, mit dem ich den Workshop gemacht habe, durfte ich für die katholische Kirche an so einem Workshop teilnehmen und war da als störender Atheist eingeladen. Und es gab dann einen Moment, wo jemand die Bedeutung von Jesus im Alltag hervorheben wollte. Ja. Und er hat dafür einen Orca-Wal, den es eben als Duplo-Figur gab, hat er auf eine Leiter gelegt, die in eine Toilette geführt hat. Das war für ihn Jesus Fisch.
Ja.
Und aufsteigende Tendenz, Alltagssituation, Toilette. Das war für ihn, Jesus muss im Alltag eine höhere Bedeutung gewinnen. Und das Bild werde ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das war witzig in dem Moment, es war unerwartet. Und es war aber trotzdem ja in der Logik einfach nachvollziehbar.
Ja.
Und wenn da jemand gestanden hätte, ein Post-it geklebt hätte und gesagt hätte, ich möchte übrigens, dass Jesus im Alltag eine höhere Bedeutung hat, das hätte ich nach 3 Minuten vergessen. Und solche einzelnen Modelle und die Geschichten dazu bleiben sehr viel besser im Kopf und führen dazu, dass innerhalb der Teams einfach auch noch Wochen und Monate später eine gemeinsame Sprache einfach zu diesem Vorgang existiert. Es ist aber auch im Doing selber ein ganz, ganz großer Vorteil. Es gibt da so einen Begriff, der heißt Singing, im Wortspiel mit Thinking. Okay. Also du nimmst ein Ding und denkst bei der Ausführung. Also es ist ein bisschen ähnlich den guten Ideen, die einem beim Zähneputzen kommen. Du schickst dein Gehirn einfach auf Wanderschaft, es hat gerade nichts anderes zu tun und dann fallen ihm Sachen ein. Aber es berichten wirklich ganz viele Teilnehmer auch, dass ihnen beim Bauen Sachen eingefallen sind. Diese haptische Beschäftigung und dieses sehr, sehr einfache Doing im Gegensatz zu der sehr schwierigen gedanklichen Aufgabe, entwickel jetzt mal eine Firmenstrategie. Ja. Wo, wenn ich dir das jetzt so einfach zuwerfe, du ja auch erstmal sitzt und sagst, okay, ich schließe mich mal 2 Tage ein und weiß nicht, was ich sagen soll. Das macht einfach ganz viel aus, dass dieses Freischalten im eigenen Gehirn. Es gibt ein schönes Buch dazu, Thinking from Within. Also es ist wirklich etwas, was Sachen aus dir rausholt, was Sachen freischaltet. Ich habe es ja vorhin schon benutzt, so ein bisschen den Begriff. Das funktioniert da einfach ganz gut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum Lego gerade so einen unheimlichen Erfolg jetzt in Lockdown-Zeiten, die einen Leute puzzeln, die anderen bauen Lego. Es ist was Entspannendes auch. Es hat einfach was, wo du deine Gedanken wandern lassen kannst. Und das in dieser Haptik ist noch so ein unterstützender Prozess, den, glaube ich, ganz wenig andere Tools bieten können.
Was konntest du noch bisher so für Probleme lösen? Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns?
Also wirklich viel ist strategisch und Organisationsentwicklung. Ja. Das sind so die Klassiker, wo man auch sagen muss, dass Lego Serious Play gerade so 2019 auch so eine Sau war, die durchs Dorf getrieben wurde. Also es wurde, glaube ich, in den einschlägigen Magazinen, Medien, ja, Websites und so weiter, wurde das hoch und runter besprochen. Es gibt einen spannenden Case, den ich immer noch unheimlich reizvoll finde. Das haben tatsächlich welche aus dieser Master Facilitator Gruppe haben in Dänemark mal einen Workshop mit Blinden gemacht. Das finde ich eine so spannende Geschichte, dass es auch da möglich ist, über die Haptik einfach nochmal andere Geschichten zu erzählen, ja, als man sie sich vielleicht so erzählen würde. Das ist nochmal so ein Ansatz, wo ich total überrascht war, dass es funktioniert, ja, aber es gibt nur gute Erfahrungen tatsächlich. Und wurde sehr positiv besprochen. Und du kannst es eben runterbrechen bis zu privaten Geschichten. Also ich kenne einen befreundeten Facilitator, der hat das dann privat mal mit seinen Kindern genutzt, die es nicht hingekriegt haben, die Bude irgendwie aufgeräumt zu halten. Und hat sich mit denen hingesetzt und gesagt so, okay, wie wäre denn für euch ein Ablauf einfach, dass wir es hinkriegen, 2021, ich weiß gar nicht mehr, wann er es gemacht hat, aber 2021 ist jetzt unser Haus das aufgeräumteste in eurer Klasse. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben einfach mal so ein bisschen gebaut. Und die haben tatsächlich ihre Bude danach ein bisschen umgestaltet und haben einfach so Ecken geschaffen, wo also jetzt keine Stauraum- oder Chaos-Ecken, aber zum Beispiel war es ein großes Problem, dass die nichts hatten, wo die ihre Ranzen und Rucksäcke hintun konnten, wenn die irgendwie aus der Schule gekommen sind. So. Und das hat sich gezeigt dann in diesem Format, wo die das so zusammengebaut haben. Und dann haben gesagt, okay, dann lösen wir das so und haben da wirklich so eine kleine Familientherapie auch draus gemacht. Also kannst du runterbrechen, wirklich bis ganz auf 2-3 Leute.
Damit sagst du, man kann das wirklich auf die kleinsten Probleme vielleicht auch in der Familie runterbrechen. Aber heißt das auch, wenn ich zu Hause die Lego-Kiste meiner Kinder nehme und sage, komm, kippen wir die jetzt auf den Boden im Kinderzimmer und jetzt fangen wir an mit Lego Serious Play. Funktioniert das auch?
Also was du damit machen kannst, ist sicherlich, du kannst prototypen und du kannst, ja, kannst bestimmt da auch Lösungen für Probleme mitfinden. Ich warne eben davor, es mit Lego Serious Play zu vermischen oder in einen Topf zu werfen. Natürlich lohnt es sich aber genauso nicht, jetzt für zu Hause irgendwie sich für 700 Euro dieses Set zu kaufen, mit dem man ansonsten wenig anfangen kann, beziehungsweise die Steine kriegt man so auch günstiger. Und man hat auch diese Ausbildung, die ich tatsächlich auch jedem empfehlen würde, der da professionell mit arbeiten will, der sollte sich da zumindest mal mit beschäftigen, erstmal Literatur lesen und gucken, ob es was für ihn ist und gegebenenfalls dann aber wirklich eben diese eigene Erfahrung machen, wie ist es eigentlich, wenn ich Leute durch diesen Prozess jage und was muss ich wirklich beachten, wo gibt's kleine Tricks und Kniffe. Es ist zum Beispiel auch ein großes Thema, ist das Zeitmanagement. Es gibt diesen Flow-Begriff, also du hast etwas sehr Einfaches, nämlich mit Legosteinen spielen. Du hast auf der anderen Seite etwas sehr Schwieriges, nämlich das strategische Problem. Wie bringe ich die Leute mit dem richtigen Zeitmanagement, mit dem richtigen Zeitdruck eigentlich auch dahin, da eine Waage zu finden, so dass sie wirklich da auch weitermachen und sich nicht langweilen, beziehungsweise eben wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen. Also es gibt ganz viele Facetten. Ich glaube auch, dass die Workshops mit der Zeit, je mehr man macht, dann immer besser werden. Auf jeden Fall auch. Das ist ja oft auch so. Von daher, ich würde es jetzt keinem empfehlen, wirklich zu sagen, boah, ich nur für den privaten Hausgebrauch beschäftige ich mich mal jetzt im Lego Serious Play. Da kann man die Kiste auskippen und dann sagen, komm, wir versuchen mal was, irgendwie eine Idee zu bauen. Ich glaube, das kann jeder, das hilft auch an vielen Stellen. Für den professionellen Kontext würde ich in jedem Fall Lego Serious Play da ansiedeln, wo es hingehört. Und es ist eben schon ein komplexes Tool für komplexe Probleme.
Alles klar, dann kann ich meine Steine zu Hause wieder einpacken. Vielen Dank, Sebastian Garn, für diesen Einblick, das Eintauchen in dieser ersten Folge Deep Dive. Dankeschön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Think, Learn, Innovate. Der Überwegs Deep Dive.